Deutschlandfunk, Kultur heute.
Aus 196 werden 20 werden 6, so der literarische Dreisatz dieser Herbstsaison. Aus 196 Büchern hatte die Jury des Deutschen Buchpreises 20 für die Longlist ausgewählt und diese 20 sind nun nochmals zusammengeschnurrt. 6 Romane und ihre Autorinnen und Autoren stehen im Finale. Über die heute veröffentlichte Shortlist sprechen wir gleich zu Beginn. Dann soll es um fragile Fakten gehen, so nämlich der Titel des Historikertages, der heute in Leipzig beginnt, und ein politischer Theaterabend in Paris. Das sind die Themen von Kultur heute und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich. Theresia Mora und Necati Özyri, Anne Raabe und Tonio Schachinger, Sylvie Schenk und Ulrike Sterblich. 4 Autorinnen, 2 Autoren. Bei ihnen allen dürfte die Freude heute Morgen groß gewesen sein. Um Punkt 10 gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels bekannt, dass diese 6 bzw. ihre jüngsten Romane weiterhin im Rennen sind. Im Rennen um den Deutschen Buchpreis. In knapp 4 Wochen wird die 7-köpfige Jury dann ihre endgültige Entscheidung bekannt geben, zu Beginn der Buchmessenwoche in Frankfurt. Aber erst einmal wollen wir über die 6 Bücher in der Endrunde sprechen, und zwar mit Carsten Huck aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion. Carsten, wir wollen in den kommenden paar Minuten über, ich habe es mal zusammengerechnet, 1776 Buchseiten sprechen. Da müssen wir Mut zur Lücke beweisen. Deshalb frage ich erst einmal nach den großen Bögen und Themen. Lassen die sich bei diesen 6 Romanen irgendwie zusammenfassen?
Ja, das ist ja das Interessante an dieser Shortlist, dass da Motive auftauchen, die miteinander irgendwie im Gespräch sind. Ich erwähne jetzt einfach mal zum Beispiel Theresia Mora. Muna oder die Hälfte des Lebens heißt ihr Roman und es wird beschrieben, die Geschichte einer Frau, die in Magdeburg oder in einer fiktiven Stadt aufwächst, die an Magdeburg erinnert und die dann versucht, nach dem Zusammenbruch der DDR weiterzuleben. Da gibt es also einen ganz starken Bezug auf einen DDR-Hintergrund. Und das Gleiche taucht wieder auf bei der Debütantin Anne Raabe, die die Möglichkeit von Glück beschreibt. Und auch da geht es wiederum um eine Erzählerin, die in der DDR geboren ist, die dort aufwächst und die sich abarbeitet an dem Erbe der DDR und die untersucht, was hat das mit mir zu tun, und zwar nicht nur in der Generation der Eltern, sondern auch der Großeltern. Also es ist im Grunde eine Geschichte, die über 3 Generationen geht, bis in die Gegenwart hinein. Da begegnen sich quasi Motive. Und man könnte das fortführen und sagen, beispielsweise Sylvie Schenk, auch da geht es um eine Tochter, die über ihre Mutter erzählt. Und bei Necati Özyri geht es um einen Sohn, der über seinen nicht anwesenden Vater erzählt und gleichzeitig aber auch ein Porträt seiner alleinerziehenden Mutter gibt, beziehungsweise auch diese Mutter Teile des Romans selber erzählt, also auch eine Erzählerstimme ist.
Also ein Familiennetz, was sich über diese 6 Romane spannt. Jury-Sprecherin und Literaturkritikerin Katharina Teutsch hat die 6 Bücher dahingehend gelobt, dass sie ihnen die je überzeugendsten Ausdrucksmittel bescheinigt hat. Sticht da sprachlich irgendein Buch besonders heraus?
Ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass durchaus prekäre Verhältnisse verhandelt werden. Dass es um dysfunktionale Familien geht. Aber dies, wo man glaubt, es ist was Schweres und es ist was sehr Belastendes, ja, natürlich, vom Thema her ist es das. Aber wie die Autoren und Autorinnen sich dieser Herausforderung stellen, das ist das Besondere. Sie erzählen poetisch, sie erzählen mit Traumsequenzen, sie erzählen sogar mit einer gewissen, fast, würde ich sagen, humoristischen Leichtigkeit manchmal, die es einem Leser dann möglich macht, auch zu folgen und sich gefangen nehmen zu lassen von diesen mitunter ja auch ganz schrecklichen Geschichten. Also das ist nicht schön, also in solchen Verhältnissen aufzuwachsen, wie sie zum Beispiel von Anne Raabe geschildert werden oder von Necati Özyri oder auch die Liebesgeschichte, die Theresia Mora beschreibt, wo sich eben ihre Protagonistin in eine wirklich toxische Beziehung flüchtet, um frei zu werden, und genau das Gegenteil passiert. Aber die Autoren und Autorinnen schaffen das eben sprachlich, literarisch so darzustellen, dass wir sagen, oh, das ist ja unglaublich, toll, da gehe ich mit, da steige ich nicht aus.
Ein begeisterter Carsten Huck klingt für mich so. Der Deutsche Buchpreis ist ja, wenn man genau hinschaut, ein Buch oder ein Preis der Branche für die Branche. Über allem steht der Börsenverein. Welches Buch es jetzt auch immer werden wird, vom Roman des Jahres zu sprechen, ist das so ein bisschen dicke, je nachdem, wer es wird?
Ja, aber das ist ja grundsätzlich immer dieser Preis. Es ist nicht der Büchner-Preis, es ist nicht der Rabe-Preis. Es geht darum, Lust zu machen auf Literatur, einzusteigen in Literatur und auch Bücher zu verkaufen natürlich. Und insofern ist das eine gute Auswahl. Ich glaube, da kann man jetzt auch sagen, dass eigentlich alle, die auf dieser Shortlist stehen, das erfüllen und wer immer dort zugreift. Natürlich gibt es große Werke, die zum Teil auch gar nicht auf der Longlist standen, die aber man nicht vergleichen kann, weil es ist vielleicht dann doch ein anderes Kaliber.
Also ich habe vorhin gesagt, wer alle 6 Shortlist-Titel lesen möchte, hat 1776 Seiten vor sich. Hast du, Carsten, einen Favoriten?
Naja, ich würde sagen, es gibt 2, 3 Favoriten. Natürlich ist Theresia Mora, die vor 10 Jahren den Buchpreis schon einmal erhalten hat, für mich eine ganz große Favoritin.
Damit wäre sie womöglich raus wieder, ne?
Genau, das ist die Frage, ob die Jury sagt, naja, die hat den ja schon mal gehabt, müssen wir ihnen den wieder geben. Ich würde sagen, vom Buch, vom Roman, von der Literatur her unbedingt. Aber eben auch Anne Rabe als Debütantin, das ist ganz erstaunlich, ganz toll, was sie da erzählt. Und das ist ein Thema, was in unsere Gegenwart geht und das wirklich mit uns zu tun hat. Also das Erbe der DDR einfach mal auszuleuchten und zwar nicht klagend oder verherrlichend, nicht bedauernd oder verklärend, sondern das ist auch eine Generation, eine Autorin, die wirklich die Dinge angucken kann und darüber schreiben kann, ohne dass sie gezwungen ist, jetzt eine Position einzunehmen in die eine oder andere Richtung. Sie legt die Sachen auf den Tisch und sagt, das hier ist ein Problem, das betrifft uns bis heute. Necati Özyri ist toll, weil da ist die Art des Erzählens, er kommt vom Theater, da merkt man, da wird erzählt, das ist sehr dicht geschrieben, also das wären meine Favoriten.
Wir bleiben gespannt. Carsten Huck aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion über die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ganz herzlichen Dank. Faktum, lateinisch das Gemachte, das Ereignis, die Tat. Eine klare Sache möchte man meinen. Etwas hat stattgefunden oder nicht, da bleibt eigentlich kein Raum für Interpretation. Von wegen. Wir haben längst das Zeitalter des Postfaktischen erreicht, wo oftmals das Gefühlte schwerer wiegt als das Bewiesene, wo die eigene Filterblase mit dem Erdenrund verwechselt wird. Fragile Fakten, um die soll es ab heute Abend beim Deutschen Historikertag gehen. Die 54. Ausgabe findet in Leipzig statt. Gut 3 Tage lang treffen sich Vertreterinnen und Vertreter der Geschichtsdisziplinen zu Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden und zum Netzwerken. Ich habe vor der Sendung mit Lutz Raphael gesprochen. Er ist Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, der gemeinsam mit Partnern den Historikertag ausrichtet. Herr Raphael, nehmen wir den Begriff fragile Fakten mal unter die Lupe. Drohen die zu zerbrechen, wenn man sie zu hart anfasst, wenn man sie also einer intensiven Prüfung unterzieht?
Ich würde so sagen, Fakten sind mal fragil, mal sehr fest. Und das Ergebnis der Prüfung ist dann am Ende, dass aus fragilen Fakten vielleicht sogar Fakes werden. Das ist also ein offenes Feld. Ich würde davon reden, dass diese Selbstverständlichkeit, eine Tatsache ist eine Tatsache, für den Historiker eigentlich erst der Beginn seiner prüfenden kritischen Arbeit wird. Denn dann stellt sich raus, einige der Tatsachen, die vorher so felsenfest behauptet wurden, sind gar nicht so felsenfest. Vielleicht war es ein ganz anderes Geschehen, was hinter dieser sogenannten Tatsache steckt, als das, was die Berichte darüber oder die Deutungen, die wir bis heute darüber geben, uns glauben machen. Das heißt, fragil sind Fakten eigentlich aus der Historikerperspektive immer, weil in ihnen immer auch die harte Arbeit der Wissenschaft steckt, um überhaupt so etwas wie Faktizität herzustellen.
Was steht also am Anfang eigentlich der Arbeit von Historikerinnen und Historikern? Erstmal sozusagen die Konsistenz der Fakten, mit denen sie arbeiten und mit denen vielleicht ihre Disziplin schon seit Jahren und Jahrzehnten arbeitet, zu überprüfen?
Ja. Dauernde Überprüfung ist unser Geschäft und Bezugspunkt sind dabei das, was wir recht altmodisch, aber beharrlich Quellen nennen. Vielleicht besser für den heutigen Sprachgebrauch. Alle Spuren, die vorhanden sind, die wir entdecken können über Sachverhalte, Ereignisse der Vergangenheit. Die zu prüfen und eventuell zu korrigieren, das ist der Job, den wir nun inzwischen ja schon als Wissenschaft länger als 200 Jahre lang machen. Aber das ist das Spannende. In heutigen Zeiten stehen wir wieder vor neuen Herausforderungen, auch ob es sich darum handelt, Quellen zu bewerten oder aber in Auseinandersetzungen mit heutigen Formen der Geschichtsklitterung.
Ja, wenn Sie die heutige Zeit ansprechen, dann fällt natürlich sofort der Krieg in der Ukraine ein, bei dem die Geschichte auch als Waffe eingesetzt wird. Die Deutungshoheit über historische Fakten ist, wenn man das so sagen darf, ja auch ein Kriegsziel. Hochaktuell, aber nicht wirklich neu wahrscheinlich, dass die Geschichtswissenschaft missbraucht wird für Propagandazwecke?
Wie Sie sagen, es ist hochaktuell und gleichzeitig ein alter Hut. Diejenigen, die in der Geschichte die Möglichkeit hatten, durch Ereignisse das Geschehen in die Richtung zu lenken, die sie sich wünschen, zum Beispiel durch Konflikte, die man schürt und vom Zaun bricht, diejenigen haben natürlich immer auch versucht, die Geschichte zu schreiben und beim Eintritt dessen, was sie da versuchen, sich selbst schon auf die richtige Seite der Deutung der Geschichte zu bringen. Die bekannten Beispiele kennen viele aus dem Geschichtsunterricht. In römischen Zeiten wurde so eine schöne Konstruktion erfunden wie der gerechte Krieg. Besser kann man es ja, glaube ich, gar nicht formulieren, dass auch für die Römer es gar nicht anders ging, als dass man auch gleich die Geschichte des eigenen Tuns mitschrieb.
Das heißt, dass die Deutung sofort mitgeliefert wird und der Historiker eigentlich ein Ziel schon sozusagen vor Augen hat und dafür nur die richtigen Fakten sucht?
Das wäre die Verführung. Das ist dann derjenige, der die Geschichte der Sieger schreibt. Aber das ist natürlich keine moderne kritische Geschichtswissenschaft. Die heutige Geschichtswissenschaft schreibt ja häufig ihre Geschichte gegen solche älteren Überlieferungen und natürlich auch gegen die Behauptung heutiger Potentaten, so sei es, indem sie etwa im Fall von Putins Deutung, die dann über die Staatskanäle auch zur offiziellen Deutung Russlands gemacht worden ist, sind ja zu weiten Teilen Geschichtsklitterung auf der Basis von durchaus richtig benannten Fakten.
Jetzt haben Sie schon mehrfach die moderne Geschichtswissenschaft angesprochen, bringt mich zu der Frage, wie alt eigentlich die gesunde Skepsis gegenüber vermeintlichen Fakten in Ihrer Disziplin ist. Also ist die so alt wie die Geschichtswissenschaft oder ist das ein Bewusstsein, das erst im Laufe der Zeit aufgekommen ist, womöglich in den letzten Jahren?
Die Skepsis ist natürlich viel älter. Die ist bei guten Historiographen älterer Zeiten natürlich auch vorhanden. Und wir kennen ja zum Beispiel eine große Darstellung über den Peloponnesischen Krieg zwischen Sparta und Athen von einem, der als jemand, der auf der Verliererseite war und auch persönlich angegriffen wurde, Thukydides, eine reflektierte Geschichte geschrieben hat über diesen Krieg. Also das sind ältere Spuren, aber der Unterschied zur modernen Geschichtswissenschaft liegt darin, dass wir seit gut 200 Jahren einfach ein methodisches Verfahren zugrunde legen, was diese kritische Überprüfung zum Ausgangspunkt jeder Form von wissenschaftlicher Behauptung als Historikerin und Historiker über die Vergangenheit gemacht hat.
Der Historikertag wurde ja in den 1890ern ins Leben gerufen, und zwar nicht zuletzt unter der Fragestellung, ob in den Schulen genug Geschichtsunterricht stattfindet. Das war sozusagen der Auslöser, diese Frage. Heutzutage findet da der richtige Geschichtsunterricht statt? Also wird Ihrer Meinung nach ausreichend Kompetenz vermittelt, Fakten auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen, und zwar nicht nur innerhalb der Disziplin sozusagen, sondern dass jeder in der Schule das nötige Rüstzeug, die Wahrheit von den Fake News zu unterscheiden lernt?
Ich glaube, der Intention nach ist das durchaus gegeben und da können wir zufrieden sein. Ich glaube, die Herausforderung besteht heute darin, dass in Zeiten digitaler Zugriffe die Prüfung solcher richtigen und falschen Sachbehauptungen über die Vergangenheit schwieriger geworden ist, sich anderer Wege auch bedienen muss. Und das ist eine Herausforderung, da stehen sicherlich Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer vor. Da stehen wir aber auch als Fach davor. Denn für uns ist es ja auch so, dass ein ganzer Teil der für die Zeitgeschichte relevanten Quellen letztendlich bereits in digitaler Form vorliegt. Und man muss die historisch-kritische Methode auf diese Artefakte des digitalen Zeitalters anwenden lernen. Das ist nicht selbstverständlich.
Und die ganze Sache wird durch KI wahrscheinlich nicht einfacher.
In der Tat, die wird durch KI nicht einfacher und wir widmen den Folgen und auch den Nutzungsmöglichkeiten von KI eine Sonderveranstaltung. Da stehen wir natürlich auch am Anfang, aber es gibt ja auch erste Erfahrungen, es gibt auch erste Antworten und hier ist, sage ich mal, höchste Wachsamkeit gefordert und vor allen Dingen die Bereitschaft, experimentell schnell gute Lösungen zu entwickeln. Wir dürfen nicht in einen Zustand sozusagen medialen Analphabetismus versinken, der dann im Schulunterricht natürlich fatal würde.
Also womöglich mehr Handwerkszeug als mehr Stoff vermitteln.
Zum Beispiel. Ich glaube, die Aneignung, so das Abfragen oder das Kennenlernen von Sachverhalten ist heute natürlich unendlich viel leichter. Denken Sie nur Stichwort Nachschlagen im Lexikon und Informationen über die verschiedensten online verfügbaren Ressourcen. Und Sie sehen natürlich den Zeitgewinn. Da wäre ich, glaube ich, auf Ihrer Seite.
Lutz Raphael, der Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Am Abend wird in Leipzig der 54. Deutsche Historikertag eröffnet unter der Überschrift Fragile Fakten. Nicht nur Paris, sondern gleich der ganze Großraum, also auch die Ile-de-France, gehört im Herbst den Künsten. Das Festival d'Automne erstreckt sich von September an bis in den Februar, als würde man dem Pariser Publikum den Übergang in den Winter ein bisschen leichter machen wollen. Leichte Kost allerdings ist nicht gesetzt. Gestern Abend zum Beispiel, da wurde das dramatische Konfliktverhältnis zwischen Jugendlichen und der Polizei in den französischen Banlieues zum Thema gemacht. Man erinnere sich nur an den Tod des 17-jährigen Nael Ende Juni, erschossen bei einer Polizeikontrolle. Eine ungeahnte Welle von Protest und Zerstörung erfasste danach ganz Frankreich. Die Autorin und Regisseurin Sonia Chiambretto, selbst aufgewachsen in einer Banlieue, sie hat ihre jüngste Produktion diesen Auseinandersetzungen gewidmet. Ebert Spreng über die Uraufführung von Oasis Love.
Ein Betonblock, ein Fahrradständer aus Edelstahl, zwei Straßenlaternen. Im Hintergrund hoch aufragende Fassaden nächtlicher Wohntürme. In der so angedeuteten Banlieue-Welt haben sich zwei junge Männer mit Migrationshintergrund postiert und träumen von der idealen Frau. Die muss natürlich eine einwandfreie Reputation haben. Dann kommt eine Performerin auf die Bühne und macht im Jargon der Vorstädte ihre Lebensvorstellungen klar.
Mettre un short quand t'es une fille, c'est mal vu. Moi, je m'en bats les couilles, je mets un short.
Man wird schlecht angesehen, wenn man als Mädchen Shorts trägt. Aber mir ist das scheißegal. Nachts rausgehen, sich schminken, Fußball spielen, alles schlecht für den Ruf. Aber diesem Mädchen ist das Schnuppe. Die Regisseurin und Autorin Sonia Chiambretto will mit Oasis Love zunächst einmal die von Vorurteilen und Genderklischees verstellten Lebens- und Liebesmöglichkeiten der jungen Frauen erkunden. Erst skizziert sie das innerhalb des Cité herrschende Macht- und Unterdrückungsverhältnis, dann geht es um ihr zentrales Anliegen, das sich in stereotypen Bildern von Flucht und Verfolgung darstellt.
Quel est le sens de ces courses-poursuites? Théo a dit qu'il court parce que ça prend trop de temps à la vie de se faire contrôler.
Warum kommt es immer wieder zu diesen Verfolgungsjagden von Polizei und Jugendlichen, fragt die Regisseurin. Ein Junge, so erzählt sie, rennt immer fort, weil es ihm einfach zu viel Lebenszeit kostet, ständig kontrolliert zu werden. Ein anderer Junge erzählt, bei der letzten Kontrolle habe ihm ein Polizist immer wieder gesagt, er solle aufhören zu grinsen und dass er ihm das Grinsen noch austreiben werde, obwohl er nicht einmal gelächelt habe. Chiambretto, die sich schon seit Jahren mit Polizeigewalt auseinandersetzt, hat in Marseille und im Pariser Vorort Nanterre mit Jugendlichen gearbeitet. Also genau dort, wo Nael im Frühsommer bei einer Kontrolle von Polizeikugeln getötet wurde. Die Aufführung bilanziert einige Ereignisse der letzten Jahre. Clichy-sous-Bois, wo sich zwei Jugendliche auf der Flucht vor der Polizei in einem Transformatorhäuschen versteckten und tödliche Stromschläge erlitten. Sie waren der Anlass für die erste große Welle der brennenden Vorstädte in Frankreich. Zitiert wird auch das US-amerikanische Ferguson, wo Michael Brown 2014 von Polizeikugeln getötet wurde und weitere Fälle, die gewaltige Proteste auslösten. Der französische Begriff Émeute, der Aufruhr, dieser kleine, missachtete Bruder der großen, noblen Revolution, ist für Sonia Chiambretto im etymologischen Ursprung zunächst einmal ein Aufwallen der Gefühle angesichts ungerechter Gewalterfahrungen. Staccato-artig wiederholte Polizeibefehle. In den Banlieues hat die Regisseurin auch Kinder befragt. Die leiden darunter, früh morgens durch Polizeieinsätze geweckt zu werden, dem Krach im Treppenhaus, wenn Türen eingeschlagen werden. Was wäre für sie der ideale Polizist, lautete eine der Fragen. Der ideale Polizist ist eine Polizistin, sagt eines der Kinder. In diesen Vorstellungen der Kinder sieht Sonia Chiambretto den Traum vom Frieden in den Vorstädten und sie zitiert dabei nicht nur die Opfer auf der einen Seite. Von PolizistInnen, die sich mit der eigenen Dienstwaffe erschossen haben, ist die Rede. Selbstmord aufgrund einer anscheinend unentrinnbaren strukturellen, systemischen Gewalt. Und doch bleibt dieser Abend, der in griffigen Choreografien Verkündigungstheater performt, Antworten auf weitergehende Fragen schuldig. Gibt es eine politische Agenda hinter der Eskalation von Gewalt bei dieser Polizei, in der so viele dem Rassemblement National und der Ultrarechten nahestehen? Wird hier der Algerienkrieg in hybrider, maskierter Form fortgesetzt? Ist das eine kryptische Rückkehr kolonialer Gewalt? Sonja Chiambretto ist erschüttert darüber, dass die Vorstädte immer als etwas gesehen werden, das sich außerhalb der französischen Gesellschaft befindet. Sie sucht nach einem poetischen Ausweg aus dem Elend der täglichen Gewalt. Den findet sie nicht. Aber als Dokumentartheater ist Oasis Love ein wichtiger Beitrag in einer brennenden französischen Debatte.
Eberhard Spreng über die jüngste Theaterpremiere beim Festival d'Automne in Paris, Oasis Love von Sonja Chiambretto. Der Bundesrechnungshof hat das milliardenschwere Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur scharf kritisiert. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg.
Die Idee hinter Neustart Kultur war gut. Unbürokratische, schnelle Hilfe für Kulturschaffende. Doch an der Umsetzung hat der Bundesrechnungshof nun einiges auszusetzen. Max Kubal.
Der Bundesrechnungshof moniert, die damalige Kulturstaatsministerin Grütters und ihr Apparat hätten den tatsächlichen Förderbedarf der Kulturbranche nicht ausreichend ermittelt. Stattdessen seien pauschal 2 Milliarden Euro veranschlagt und anschließend verteilt worden. Weil das Programm sehr kleinteilig gestaltet war, sei das Geld zudem sehr langsam abgeflossen. Es habe daher nur teilweise helfen können, als die Not der Kulturschaffenden am größten gewesen sei. Außerdem habe es Versäumnisse beim Projektmanagement gegeben, heißt es in dem bisher unveröffentlichten Prüfbericht, der dem Deutschlandradio vorliegt. Eine Sprecherin der Kulturstaatsministerin verwies auf die Ausnahmesituation der Pandemie und die große Lernerfahrung dieser Zeit. Daher nehme man die Kritik des Bundesrechnungshofs ernst, widerspreche dieser aber auch in einigen Punkten.
Fast 170 Millionen Euro stellen Bund und Land für die Generalsanierung des Deutschen Nationaltheaters in Weimar bereit. Ein Theater, das in der Tradition des 1791 unter Leitung von Goethe gegründeten Hoftheater steht. Ein Haus, das nicht nur eine lange Kulturgeschichte hat, sondern auch häufig Bühne wichtiger historischer Ereignisse war. So tagte hier im Jahr 1919 die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung. Damit spielt das Gebäude eine zentrale Rolle in der deutschen Demokratiegeschichte. Wann mit dem Erhalt des Hauses begonnen werden kann, steht jedoch noch nicht fest. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist die Kunstwissenschaftlerin Gabriele Muschter bereits am 10. September gestorben. In den 70er Jahren studierte sie an der Humboldt-Universität, war in den 80ern eine der prägenden Figuren der unangepassten Dresdner Kunstszene und 1990 Staatssekretärin für Kultur in der Modrow-Regierung. Anschließend beriet sie die gesamtdeutsche Bundesregierung und zahlreiche Stiftungen bei der Transformation des ostdeutschen Kulturlebens. In Berlin ist sie unter anderem bekannt als Mitbegründerin der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Bis Mitte der Nullerjahre hatte sie zahlreiche Funktionen als kulturpolitische Beraterin in politischen und Wirtschaftsorganisationen, die eine neue kulturelle Infrastruktur vor allem in den ostdeutschen Großstädten entwickelten. Gabriele Muschter wurde 76 Jahre alt. Ihre Tänzerinnen agieren in der Regel nackt, ihre Inszenierungen gelten als spektakulär, bedienen sich durchaus in der Populärkultur. Und die Arbeiten der Choreografin Florentina Holzinger sind in aller Munde. Sie sorgen für ausverkaufte Häuser und ein junges Publikum. Nun soll die Österreicherin ihre erste Oper auf die Bühne bringen. Der Einakter Sancta Susanna von Paul Hindemith, 1922 uraufgeführt, soll mit einer feministischen Messe mit Neukompositionen und geistlicher Musik ergänzt werden. Zu sehen am 30. Mai 2024 im Mecklenburgischen Staatstheater. Auf der Bühne werden nur Frauen agieren, im Orchestergraben aber auch Männer sitzen.
Sancta Susanna, herzlichen Dank für die Kulturmeldung an Susanne Lurweg. Aserbaidschan hat die von Armenien bewohnte Region Bergkarabach angegriffen. Näheres dazu gleich in den Nachrichten und danach in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon.